Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es hat sich frech gedreht. Sollte es gar nicht. Ihr Lieben, zu Beginn meines Studiums, das ist jetzt 6 Jahre her, etwas weniger als 6 Jahre. Ich weiß, bei manchen von euch ist es länger her, deswegen kann ich mich an den Beginn meines Studiums noch erinnern. Da hatte ich eine sehr, sehr, sehr lebhafte Diskussion mit meinem Mitbewohner. Wir haben sehr hart miteinander gerungen, um ein Thema, das viele Menschen beschäftigt und bewegt. Klopapier. Meine Wahl, Ceva Ultrasoft 4-lagig. Seine Reaktion, es ist unvernünftig. Das kannst du nicht bringen. Weißt du, was das Paket kostet? 4,69 Euro. 8 Rollen. Weißt du, wie viel wir davon verbrauchen? Eine Packung pro Woche. Da habe ich gesagt, ja, ist mir egal. Ich verzichte einfach aufs Frühstück, dann kann ich mir das leisten. Er hat gesagt, das ist nicht gerade vernünftig, aufs Frühstück zu verzichten, damit du dir dein Luxusklopapier leisten kannst. Da habe ich gesagt, ist mir egal, ob das unvernünftig ist. Für mich bedeutet dieses, mein liebstes Toilettenpapier, Glück, Zufriedenheit und inneren Frieden. Denn es war damals nicht nur wunderbar weich, es hat mittlerweile ein wenig an Weichheit eingebüßt, weil sie der Umwelt zuliebe mittlerweile einen Strohanteil reinmachen. Das bin ich bereit mitzutragen, auch wenn es dadurch an Weichheit verliert. Aber der viel wichtigere Punkt bei diesem Klopapier ist, dass es das einzige Klopapier ist, das ich bis jetzt kennengelernt habe, das mich in Sachen Reißfestigkeit noch nie enttäuscht hat. Meine arme Frau, die hatte unter dieser doch recht unvernünftigen Marotte von mir, was Klopapierwahl angeht, zwischenzeitlich manchmal ein bisschen zu leiden. Vor allem dann, als der Schweter Kaufland es nicht mehr hatte. Und dann hatten wir dezente Versorgungsprobleme. Und meine Frau stand wahrscheinlich innerlich kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil sie wusste, wenn ich am Wochenende von Elstal nach Schwedt komme und es ist das richtige Klopapier nicht im Haus, dann ist es aus. Vielleicht übertreibe ich ein wenig. Aber nur vielleicht. Und ich weiß selber, dass es ein bisschen unvernünftig ist, dass ich eher bereit wäre, auf so Dinge wie Frühstück und Strom und fließend Wasser zu verzichten, als auf mein liebstes Klopapier. Aber diese Unvernunft schenkt mir ein wenig inneren Frieden. Und manch einer von euch hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich jeden Sonntagabend mit meinem Bruder, mittlerweile auch meiner Frau und unserem Trauzeugen, mich zum gemeinsamen Spielen treffe in Wuppertal. Seit mittlerweile knapp 18 Jahren tun wir das jetzt schon. Das ist mir in der Vorbereitung auf die Predigt aufgefallen, dass unsere sonntägliche Spielrunde mittlerweile quasi volljährig ist. Also zumindest für einen Teil von uns, manche sind ja erst später dazugekommen. Jede Woche Spielerunde mit meinem Bruder. Als ich studiert habe und als wir in Kassel gewohnt haben, habe ich mich nicht von der Distanz aufhalten lassen. Nein, wir haben online teilgenommen, über Skype. Das war eine Katastrophe, das war anstrengend, das war umständlich für beide Seiten. Ja? Aber wir haben es durchgezogen, auch wenn es bescheuert war. Und ich habe durchaus Menschen getroffen, die gesagt haben, Alexander, das ist unvernünftig, sich im Urlaub in Manchester hinzusetzen, mit einem Laptop auf dem Schoß und im Hotelbett zu sitzen und von Manchester aus an dieser Spielerunde teilzunehmen. Aber auch diese Runde trägt viel dazu bei, dass ich meine regelmäßige Portion Glück, Zufriedenheit und inneren Frieden bekomme. Ich merke das immer, wenn das mal eine Runde eine Woche ausfällt, dann bin ich in der Woche darauf gleich viel unausgeglichener. Ist es denn wirklich unvernünftig, an Dingen festzuhalten, die mich glücklich machen, die mir Frieden schenken, die mir helfen, auch dann, wenn sie für andere unvernünftig scheinen? Man hat mir schon viele andere Dinge als unvernünftig an den Kopf geworfen, da könnt ihr mir glauben. gibt viele Dinge in meinem Leben, die andere Menschen für unvernünftig halten. Eines der prominentesten Beispiele daran dürfte mein Glauben sein, den man mir immer wieder als unvernünftig an den Kopf geworfen hat. Und damit komme ich zum heutigen Predigttext. 1. Korinther 1, 18 bis 25. Da schreibt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern dann Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Christen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Es ist eine Torheit. Meine Lieblingsstelle in diesem Predigttext ist: durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Seit ich diesen Text kenne, gebe ich mir sehr viel Mühe, Torheiten in meine Predigten einzubauen. Ne? Versteht ihr? Torheit, ein sehr altertümliches Wort für unvernünftig. Ich wurde von vielen Menschen verlacht und als unvernünftig bezeichnet, weil ich an Gott glaube. Das ist mir passiert. Nicht mehr so oft, seit ich Pastor bin, deutlich öfter, als ich noch Koch war. Mein Ausbilder zum Beispiel hat nie so ganz verstanden, dass wenn ich darum bitte, ausnahmsweise mal einen Sonntag frei zu bekommen, mir hätte auch ein Sonntagvormittag gereicht, ich wäre ja am Nachmittag zur Arbeit gekommen, dass ich das nicht deswegen gemacht habe, weil ich wie alle meine anderen Kollegen, die darum gebeten haben, am Sonntagvormittag frei zu kriegen, am Samstagabend fette Party machen wollte, sondern einfach deswegen, weil ich gerne mal wieder in einen Gottesdienst gegangen wäre, was ziemlich schwer ist, wenn man jeden Sonntagmorgen um 10 oder um 9 auf Arbeit sein muss. Und als ich selbstständig war, da konnte mein Steuerberater nicht so ganz verstehen, wieso ich seine total legalen Steuertricks nicht umsetzen wollte, weil sie in meinen Augen meinem Glauben zuwiderhandeln. Und einige meiner Freunde können bis heute nicht verstehen, wie ich einer Religion angehören kann, die auf einem Buch basiert, das schon in sich ein oder zwei Unstimmigkeiten aufweist. Wie ich an so etwas wie einen Gott glauben kann, wo man doch in einem modernen, aufgeklärten Umfeld mittlerweile viel bessere Erklärungen für alle Phänomene dieser Welt hat als die Existenz Gottes. All diese Menschen wollen und wollten mir weismachen, dass es einfach unvernünftig ist, an Gott zu glauben. Und vor meinem Theologiestudium hätte ich niemals gedacht, dass ausgerechnet Paulus sich eines Tages mal zu ihnen gesellen würde und sich ihnen anschließt und sagt: Glauben ist unvernünftig. Predigt ist unvernünftig. Eine Torheit. Und jetzt kommt die große Überraschung in der Predigt, zu Neudeutsch der Plot-Twist. Ich stimme Ihnen zu. Ich stimme Ihnen zu. Ja, es ist unvernünftig zu glauben. Es hat nicht viel mit Vernunft zu tun, daran zu glauben, dass Jesus für mich am Kreuz das ewige Leben erkauft hat mit seinem Tod. Und das liegt nicht etwa daran, dass ich zwischen letztem Sonntag und diesem Sonntag meinen Glauben verloren hätte. Nein, ganz im Gegenteil, es liegt am Begriff der Vernunft. Denn die Vernunft, das ist etwas, was auf Basis von Beobachtung und Erfahrung zu Erkenntnis führt. Ein kurzes Beispiel hatten wir diesen Monat schon relativ viel. Ich spüre den Regen auf meiner Haut. Ich spüre, wie er meine Kleidung tränkt und ich spüre, wie der Regen aus meinem Barte zu Boden tropft. So doll war der Regen am Fühlinger See letzte Woche Samstag. Ich beobachte zudem, wie der Regen die Kleidung meiner Mitmenschen durchtränkt, sich in Pfützen sammelt, in den Rinnstein fließt und den Füllstand des Rheins anwachsen lässt. Die Vernunft kommt zu einer klaren, eindeutigen Erkenntnis. Regen ist nass. Das ist das, was die Vernunft gebietet. Das Schöne bei allen Erkenntnissen, welche die Vernunft zutage fördert, ist, jeder kann sie nachprüfen. Du glaubst mir nicht, dass der Regen nass ist, dann warte, bis es regnet und stell dich nach draußen. Dann wirst auch du feststellen, Regen ist nass. Genauso wie jeder mit Hilfe der Vernunft zu der Erkenntnis gelangen kann, dass günstigeres Toilettenpapier zu mehr Budget für Essen führt. Das ist ein einfacher Fakt. Das ist ganz einfache Mathematik. Und wie steht es also um die Gotteserkenntnis? Also die Erkenntnis, dass Gott existiert. Ich könnte so einige Erfahrungen, Erlebnisse verbuchen, die unter den Punkt Erfahrungen fallen. Momente, in denen ich Bewahrung erfahren habe, Momente, in denen ich Führung erfahren habe, Momente, in denen ich das Gefühl hatte, Gott nimmt mich an der Hand und zeigt mir den Weg, oder wo ich das Gefühl hatte, Gott legt seine Hand schützend um mich. Ich hatte da zum Beispiel mal ein Erlebnis auf der A10, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, wie unser Auto und zwei Sprinter auf zwei Spuren passen, ohne dass eins der Autos kaputt geht. Hat gut gepasst. Ich weiß bis heute nicht, wie es war. Man könnte es nachmessen und nachmessen, ob die Spuren da wirklich so breit drin sind, dass wir zu dritt dahin gepasst haben. Aber wenn man diese Erlebnisse aus der Perspektive der Vernunft betrachtet, dann muss man sagen, dass ich bei keiner meiner Erfahrungen beweisen könnte, zweifelsfrei, dass es Gottes Eingreifen war. Es hätte ja auch einfach Glück sein können oder besser gesagt Zufall. Auch auf Seiten der Beobachtung fallen mir Dinge ein. Ich sehe Beobachtungen, wo Menschen gesund geworden sind, nachdem man um Heilung gebetet hat. Momente wie das Weihnachtswunder von 1914. Aber auch dort kann ich Gottes Handeln nicht selbst beobachten. Ich sehe die göttliche Hand aus dem Himmel nicht. Was ich beobachten kann, ist, dass ein Mensch gesund geworden ist. Das kann viele Gründe haben. Eine zweifelsfreie Beobachtung Gottes aber ist so etwas nicht. Es bleibt dabei, an Gott zu glauben, das ist unvernünftig. Wir können Gott nicht beweisen. Der Fairness halber muss man an dieser Stelle einwerfen, weil das ist das Argument, was von Atheisten oft kommt. Du kannst Gott ja nicht beweisen. Wie kannst du dann an ihn glauben? Dann sage ich ja, dann beweis mir, dass Gott nicht existiert. Ist genauso schwer. Die Vernunft, sie ist nicht in der Lage, den Beweis oder Gegenbeweis für Gott zu erbringen. Wie denn auch? Die Vernunft, sie ist für ihre Erkenntnis und Erfahrungen auf Erfahrungen und Beobachtung begrenzt. Und damit ist die Vernunft begrenzt auf das Natürliche. Alles also, was sich zweifelsfrei identifizieren und dokumentieren lässt. So, jetzt ist die Krux. Gott existiert nicht im Natürlichen. Die Existenz Gottes ist im Übernatürlichen zu suchen. Und etwas Übernatürliches kann nicht im Natürlichen gefunden werden, sonst würde es ja nicht übernatürlich heißen. Jetzt wird es kompliziert theologisch. Mit der Vernunft zu versuchen, zur Erkenntnis über die Existenz Gottes zu gelangen, ist also in etwa so, als würde ich versuchen, mit einem Fieberthermometer das Gewicht der Alpen zu bestimmen. Auf Umwegen bestimmt irgendwie kommt man da zu einer Antwort. So, man misst die Länge des Thermometers und dann misst man die Länge der Alpen und dann kann man sich das ausrechnen. Glauben kann nicht vernünftig sein, weil Gott sich nicht messen und beweisen lässt. Weil wir in unserer Natürlichkeit unfähig sind, zur Erkenntnis Gottes in seiner Übernatürlichkeit zu gelangen, ist es an Gott, sich an uns zu wenden. Wir können zur Erkenntnis Gottes nur dadurch gelangen, dass er sich uns offenbart. Es braucht die Gotteserfahrung für die Gotteserkenntnis des Menschen. Das, oh Wunder, hat Gott auch gelegentlich getan. Die Bibel ist voll von solchen Berichten. Nehmen wir etwa ganz am Anfang Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Gott offenbart sich Abraham. Und natürlich könnte man jetzt auf der Vernunftebene anmerken, dass es extrem unvernünftig ist, auf eine Stimme aus dem Himmel zu hören und in ein fremdes Land auszusiedeln. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Menschen, die Stimmen hören, in der Regel eingewiesen werden. Aber Abraham macht es trotzdem. Warum macht Abraham das? Weil er darauf vertraut, dass es die Stimme aus dem Himmel gut mit ihm meint. Weil er darauf vertraut, dass es sich bei der Stimme aus dem Himmel um Gott handelt und nicht um eine Wahnvorstellung. Und damit kommen wir zum Kern der heutigen Predigt. Glaube ist keine Vernunftsache, sondern Glaube ist Vertrauenssache. Es erfordert Vertrauen von Abraham, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen. Und mit Sicherheit hat es auch eine Menge Mut erfordert, der Stimme aus dem Himmel einfach so zu vertrauen. Jetzt ist es so, dass nicht jeder von uns eine solche Gottesoffenbarung wie Abraham erfährt. Wir haben oft nur Berichte und Zeugnisse von denen, die eine solch direkte Gottesoffenbarung erlebt haben. Und in der Predigt hören wir von diesen Torheiten, von den Berichten und Zeugnissen, die doch jeder Vernunft widersprechen. Und dann ist es an uns, so wie Abraham, Mut zu zeigen und darauf zu vertrauen, dass diese Berichte wahr sind. Darauf zu vertrauen, dass es diesen Gott der Liebe wirklich gibt. Darauf zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Darauf zu vertrauen, dass sein eigener Sohn am Kreuz für meine Sünden gesühnt hat und mir das ewige Leben erkauft hat. Darauf zu vertrauen, dass dieser Gott auch in meinem Leben unsichtbar wirkt. Können wir einen Beweis dafür finden, dass sich das Vertrauen lohnt? Nein, weil Glauben ist ja unvernünftig. Aber trotzdem, egal wie unvernünftig es ist, mein Lieblingstoilettenpapier gibt mir ein bisschen inneren Frieden, auch wenn ich dafür aufs Frühstück verzichten muss. Und so wenig ich meinen Glauben mit den natürlichen Erfahrungen rechtfertigen kann, so habe ich doch dieses tiefe Gefühl von innerem Frieden, von Ruhe, von Geliebtsein, welches jeder Vernunft zuwider mich darauf vertrauen lässt, Gott ist da und er ist mit mir und er ist in mir. Ich kann ihn nicht beweisen, kann ich nicht, aber ich kann sagen, dass ich darauf vertraue, dass mein Glauben nicht enttäuscht wird. Glauben, das ist und bleibt Vernunftsache. Man könnte es auch anders sagen, Vernunft, das findet hier oben statt. Glauben, das findet im Herzen statt. Amen.